Ja, nochmal guten Morgen auch von mir, ganz offiziell als Prediger. Es fällt jetzt etwas schwer für mich, wie der Dietmar das sieht, zu sagen, und ich bin jetzt einfach gewohnt, der Gemeinde das ihr zu verwenden. Damit ich da jetzt nicht hin und her rutsche, ich bleibe gleich dabei. Ich duze euch jetzt, ich sage ihr und nicht sie. Bitte mir das nachzusehen, weil sonst wird es anstrengend. Ihr habt gehört, ich bin Student, das heißt, ich bin Lehrling. Ihr seid meine erste Auslandsgemeinde, in der ich predigen darf. Bis jetzt hatte ich nur mein kritisches eigenes Publikum. Von daher, wenn da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, wäre es nett, wenn ihr mir das hinterher sagt, weil, wie gesagt, ich lerne noch. Ja, den Text, den Dietmar vorgelesen hat aus dem Römerbrief, der passte wunderbar zu dem Text aus der Kolosserstelle, die ich heute als Predigtthema habe, sind nur zwei Verse. Und als ich die damals, es ist die Predigt, die ich zuerst gehalten habe in Friedberg, sozusagen als Thema aufbekommen, habe ich gedacht, oh je, was machst du jetzt damit? Wie sollst du aus diesen zwei Versen eine Predigt machen? Naja, hinterher die Schwierigkeiten, sie zu kürzen, weil es ist unendlich viel drin. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte von mir anfangen. Nämlich so vor 20 Jahren wurde in Friedberg das Gemeindehaus eröffnet und Freunde hatten mich eingeladen, da mitzukommen. Ich stand da ganz hinten am Eingang, so, dann kann ich auch ganz schnell wieder raus. Und mir war das Ganze fremd. Mir war diese Gemeinde fremd und Gott kannte ich schon gar nicht. Und ich dachte mir damals, wenn es Gott gibt, okay, ich bin ja ein guter Mensch. Und wenn es ihn nicht gibt, ist auch okay, weil dann bin ich ja immer noch ein guter Mensch. Paulus schreibt dazu: Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, das ihr getan habt. Und das trifft voll und ganz auf mich zu. Wobei, hätte mir das damals jemand gesagt, also dass meine Gottesferne in all dem Bösen zeigt, was ich tue, oder in all dem Bösen liegt, was ich tue, ich glaube, ich hätte gelacht oder wäre ärgerlich geworden. Wie gesagt, ich war ja ein guter Mensch. Und hätte mir damals jemand gesagt, in 20 Jahren wirst du selber mal irgendwo stehen und predigen, nee, hätte ich nicht geglaubt. Ja, der kurze Abschnitt aus dem Kolosserbrief heute. Paulus schrieb diesen Brief aus der Gefangenschaft. Wir wissen nicht genau, wo er gefangen war, aber er schreibt an die Gemeinde in Kolossä, in der Lehrer aufgetaucht waren, die irgendwelche Irrlehren verbreitet haben. Und Paulus wendet sich jetzt an die Gemeinde, um sie davor zu warnen, diesen Lehren zu folgen. Und er stellt darin unter anderem auch die herausragende Versöhnung Gottes mit den Menschen in den Mittelpunkt. Der Text bestätigt das, was Paulus eben zum Beispiel auch im Römerbrief schon geschrieben hat und in vielen anderen Briefen ausschreibt: Unsere Rettung kann allein von Gott kommen. Paulus gebraucht in seinen Briefen verschiedenste Worte dafür. Mal spricht er von Gnade, mal von Rechtfertigung. Weiter vorne im Kolosserbrief spricht er von Erlösung und Vergebung. Aber immer ist es das Angebot Gottes an die Menschen. Aus freien Stücken können wir das annehmen. Heute geht es um Versöhnung. In den beiden Versen, die vor dem heutigen Bibeltext stehen, heißt es über Jesus: Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und er fährt fort: Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, das ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich selbst versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Und so ist denn auch mein erster Punkt: Wir waren Feinde Gottes. Paulus erinnert die Kolosser daran, dass Gott die Menschen mit sich selbst versöhnt hat. Und dass diese Versöhnung in vollem Umfang für sie gilt. Und er sagt ihnen auch: Das war aber nicht immer so. Bevor sie zum Glauben kamen, standen sie Gott fern. Sie standen ihm nicht nur fern, sie waren ihm sogar feindlich gesonnen. Mehr noch, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es, sie haben Gott gehasst, es waren Hasser. Und wenn ich das so auf mein eigenes Leben übertrage, dann sagt Paulus zu mir, du Bernd, hast den größeren Teil deines Lebens Gott gehasst. Und mehr noch, Paulus unterstellt mir, dass all das Böse, das ich getan habe, Ausdruck meiner Gottesfeindschaft war. Ja. Hallo? Wo habe ich Gott gehasst? Wo habe ich denn bitte schön was Böses getan? Nee, hier muss sich Paulus irren. Ganz offensichtlich. Denn ich war ja schon immer ein guter Mensch. Und ich denke mal, aus meiner Perspektive gesehen, ist das ja gar nicht falsch. Ich habe euch erzählt, dass mir Gott ziemlich egal war, als ich damals in die Stammi kam, weil ich hatte ja meinen Frieden mit ihm geschlossen. Aber irgendwann fragte ich mich dann, ob Gott das vielleicht anders sieht, wenn es ihn denn geben würde. Was dachte Gott über unser Verhältnis? Und ich fand diesen Perspektivwechsel, der war ganz wichtig in meinem Leben. Da ging es nämlich weg von dem, was denke ich über Gott, hin zu, was denkt Gott über mich? Und so einen Perspektivwechsel muss ich auch vornehmen, wenn ich mich frage, was Paulus meint, wenn er die Kolosser Feinde Gottes nennt. Denn ich bin sicher, dass auch sie gemessen an den Werten ihrer Kultur in der Mehrheit nicht viel schlimmer oder böser waren, als wir das sind. Was meint Paulus also mit dem Bösen? Und da müssen wir mal einen ganz großen Schritt zurück tun, und zwar an den Anfang von allem. Gott schuf die Welt und alles war sehr gut. Der Welt gab es damals nichts Böses. Doch dann kommt es in dem Paradies zu dieser verhängnisvollen Dialog zwischen Eva und der Schlange. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Bäumen des Gartens? Fragt die Schlange und Eva meint, nö, nö, nur von dem einen dürfen wir nichts essen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Eva isst von dem verbotenen Baum und Adam nascht fleißig mit. Mit der Frage, sollte Gott gesagt haben, sät die Schlange Misstrauen und Neid in das Herzen der Menschen. Ihr werdet sein wie Gott, flüstert ihnen die Schlange zu. Man muss sich das überlegen. Adam und Eva haben wirklich von Anfang an mit Gott zusammengelebt, ganz nah. Aber als sie ihn jetzt kommen hören, verstecken sie sich vor ihm. Ferne und Feindschaft war in ihnen erwacht. Und damit war die Trennung vollzogen, die eigentlich erst Jesus am Kreuz wieder aufgehoben hat. Und wenn Paulus deshalb hier von dem Bösen redet, das in der Welt war, dann meint er nichts Moralisches. An dieser Stelle meint er nichts Moralisches, sondern einfach dieses, alles, was der Mensch tut, ist böse, wenn er von Gott getrennt ist. Der Mensch ist also böse, wenn er fern von Gott ist. Und das gilt für die Kolosser damals, so wie es für uns heute auch gilt. Und nochmal, böse ist hier keine moralische Wertung. Paulus verwendet dieses Wort, um den Zustand der Gottesferne, die für ihn auch Feindschaft gegenüber Gott ist, zu beschreiben. Und später im Kolosserbrief wird er auch nochmal konkreter. Da benennt er auch einige Punkte, die zu Gottesferne führen. Und das sind Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, die für Paulus nichts Besseres ist als Götzendienst. Und Gottesferne kenne ich gut. Und ich glaube, das könnt ihr mir alle nachvollziehen. Wenn zum Beispiel ich mich über andere erhebe, bin ich gottesfern. Wenn ich etwas tue, obwohl ich es als falsch erkenne, weil alle anderen tun es ja auch, gottesfern. Oder wenn ich im Beruf irgendwas so mache, dass ich weiß, naja, so in Ordnung ist es nicht, aber ich bin ja Realist, gottesfern. Und ich glaube, die Liste kann man problemlos verlängern. Ich für mich und vielleicht auch ihr für euch. Und so könnte man irgendwie denken, der Mensch und Gott, das passt einfach nicht zusammen. Ich habe mal geguckt, im Internet ist ja alles so nachlesbar, wenn so ein kleiner Eisbrocken in die Sonne fallen würde, der würde nicht verdampfen, der würde sich in seine Bestandteile auflösen. Und so ist es auch mit Gott und dem Menschen. Wir passen einfach nicht zusammen. Das ist vom Wesen her zu unterschiedlich. Also könnte man eigentlich jetzt sagen, das war's. Schluss aus, gehen wir nach Hause. Aber Paulus hat ja geschrieben, ihr wart, früher wart ihr so. Und wenn es ein früher wart ihr so gab, muss es ja auch ein geben, ein heute seid ihr anders. Und haben wir bis jetzt über die Vergangenheit gesprochen, kommen wir nun zum zweiten Punkt, zum Heute. Und dieses Heute beschreibt Paulus so. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt, obwohl wir ihm feindlich gesinnt und fremd waren. Paulus schreibt nicht, ihr werdet versöhnt sein, sondern ihr seid es schon. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Und diese Versöhnung kann eben nur von ihm selbst kommen. Wir Menschen können uns die nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir können die Kluft, die uns von Gott trennt, nicht überwinden. Und deshalb war es ja für mich damals auch dieser große Trugschluss zu denken, als ich dachte, ich habe ja meinen Frieden mit Gott geschlossen. Damit habe ich eigentlich unterstellt, dass Gott genauso denkt und handelt, wie ich es für richtig halte. Doch Gott handelt nach seinem eigenen Willen, den wir oft vielleicht gar nicht verstehen. Ganz banal eigentlich, was ein Beispiel für mich, was ich nie verstehe, ist, Gott, der ewig und ohne physischen Leib ist, wird Mensch, der Zeit unterworfen wie wir. Im Johannesevangelium heißt es, er, der das Wort war, Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Nur mit der Ausnahme, dass er nicht von Gott entfremdet war, oder wie es im Hebräerbrief heißt, mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Schuld blieb. Der unsterbliche Gott wurde ein sterblicher Mensch. Verrückte Sache. Dazu schreibt William Barclay, ein schottischer Theologe des 20. Jahrhunderts, durch den Tod Jesu Christi sagt Gott zu uns, so sehr liebe ich euch. Ich liebe euch so sehr, dass ich meinen eigenen Sohn für euch leiden und sterben lasse. Ich liebe euch so sehr, dass ich das Kreuz in meinem Herzen trage, wenn ich euch nur dadurch zurückgewinnen kann. Und das Kreuz ist nach Barclay das Zeichen der Liebe, das Medium der Versöhnung, der endgültige Beweis für die Liebe Gottes. Wenn das Kreuz in den Herzen der Menschen keine Liebe weckt, dann vermag sie auch nichts anderes zu wecken, sagt er noch. Gott zeigt uns am Kreuz seine unendlich große Liebe. Liebe, die, wenn wir sie nur endlich erkennen, unmöglich wir sie nicht erwidern können. So ein Single wie ich höre nicht sehr oft diese schönen Worte, ich liebe dich. Ich sage sie auch nicht sehr oft. Ich habe mal gehört in einer anderen Predigt von einem Pastor Michael Minzmeier, der hat gesagt, ich liebe dich ist der Satz, der auf der Rangliste der Sätze, die die Menschen gerne hören, an erster Stelle steht. Direkt vor Essen ist fertig. Und wenn ich sage, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als Gottes Liebe zu erwidern, dann meine ich nicht, dass das ein Herzgefühl sein muss. Ich weiß, viele von euch werden das vielleicht haben. Ich habe es leider nicht, ich hätte es gerne. Aber die Liebe kann sich auch ganz anders ausdrücken. Im Treusein in der Gemeinde, in der Nachfolge Jesu, in der Dankbarkeit, Freude am Lobpreis. Auf unendlich viele Art, finde ich, so wie es eben von seinem Wesen her entspricht. Für mich ist es so, das Gefühl nicht mehr loslassen zu wollen, immer mehr zu erfahren, einfach an Gott zu hängen, nicht weil er etwas für mich tut, sondern einfach nur, weil er Gott ist. Und Paulus dritter Gedanke für die Kolosser ist, nachdem wir waren und nachdem wir sind nun, wir werden sein. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Wir werden, so die wörtliche Übersetzung, heilig, tadellos, unbescholten oder auch unanklagbar vor Gott treten können. Und auch hier gilt, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen können. Solange wir leben, werden wir Schuld auf uns laden. Der Unterschied zu vorher, zu dem Zustand vor der Versöhnung, ist aber der, dass uns vor Gott niemand mehr anklagen kann. Das kann nicht Satan, das kann kein Mensch, das kann nicht mal ich selber machen. Deshalb können wir Hoffnung haben, wenn wir am Anfang, wenn wir im Alltag immer wieder mit unserer Schwäche und auch mit unserer Gottesferne konfrontiert werden oder uns sogar selbst damit konfrontieren. Gott sieht uns durch Jesus jetzt schon ganz anders. Er sieht uns als rein und vollkommen an. Und deshalb können wir auch entspannt bleiben, wenn uns andere kritisieren. Gott sieht uns anders als die Menschen. In seinen Augen sind wir längst perfekt gemacht durch Jesus. Und deshalb kann unser Leben als Nachfolger Jesu jetzt auch schon anders aussehen. Anders als es aussehen würde, wenn wir ihn nicht kennen würden. Wir sind nämlich frei. Wir müssen uns nicht den Spielregeln unserer Umwelt anpassen. Wir müssen unseren Wert nicht irgendwie beweisen, indem wir was vorspielen den anderen. Wir können unsere Fehler einfach offen zugeben. Denn wir wissen, dass wir vor Gott nicht im Schatten dieser Fehler, sondern im Licht seiner Liebe und Vergebung stehen. Und hier mache ich jetzt mal so einen kleinen Stopp. Wir schauen nochmal auf das zurück, was wir jetzt gerade schon gesehen haben. Der Text heute hat drei Aspekte. Wir waren Gottes Feinde und standen ihm fern. Wir sind mit Gott versöhnt und wir werden heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten können. Gegen uns kann keine Anklage mehr erhoben werden. Unser Leben spielt sich in dem Bereich zwischen wir sind mit Gott versöhnt und wir werden vor Gott treten können ab. Wir leben noch auf der Erde, aber unsere Perspektive ist das Reich Gottes. Was nicht bedeutet, dass wir Weltflucht betreiben. Aber wir können gelassen und abgeklärt auf das schauen, was um uns herum geschieht und uns dort engagieren, wo wir Gottes Auftrag für uns entdecken. Und uns meint damit jeden Einzelnen, aber auch die Gemeinde als Ganzes. Paulus schreibt nun noch, wie dieses Leben gestaltet werden soll. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch dadurch nichts von der Hoffnung und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lässt, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Das ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Wir haben gesehen, dass sich kein Mensch aus eigenem Willen und aus eigener Kraft mit Gott versöhnen kann. Das kann nur von Gott aus geschehen. Gott drängt seine Versöhnung auch nicht auf. Er bietet sie an. Jeder kann sie annehmen oder ablehnen. Wir können sie nicht erarbeiten, wir können sie nicht durch Frömmigkeit erlangen. Wir können sie uns nur schenken lassen. Allerdings ist sie mit einer Verpflichtung verbunden. Wir sollen unser Leben auf den Glauben gründen. Der Grund, das Fundament unseres Glaubens ist Christus. Ihm ähnlicher werden, das ist das Ziel der Nachfolge. Paulus sagt, lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt. So die wörtliche Übersetzung. Hoffnung ist der Blick nach vorne. Auf die Zeit der Wiederkehr Christi, die Zeit der Vollendung, eben auf die Zeit, wenn wir endgültig als Heilige und Unbescholtene vor Gott stehen werden. Und das spielt auch keine Rolle, ob diese Wiederkehr Jesu zu unseren Lebzeiten oder in ferner Zukunft stattfinden wird. Diese Hoffnung ist einfach unsere Perspektive, unser Blick, ich hoffe voller Gelassenheit, auf das Himmelreich. Voller Gelassenheit und voller Gewissheit. Wir können diese Wiederkehr von Jesus gelassen entgegensehen. Jo. Denn Gott hat uns mit sich selbst versöhnt und deshalb werden wir heilig und tadellos und unbescholten vor ihm stehen. Und das finde ich eine starke Aussage. Und was bedeutet das im Alltag? Für den Alltag bedeutet das zum Beispiel, dass ich jetzt schon ganz konkrete Schritte in diese Richtung gehen kann, um das zu werden, was Gott schon in mir sieht. Wobei mein Wegweiser Jesus ist. Typische Freudekiller dieser Hoffnung sind Streit in der Familie, Unzufriedenheit, finanzielle Sorgen, Unsicherheit über die Zukunft oder auch einfach nur ein Alltag, der diese Hoffnung zuschüttet. Im Gebet vor Gott, auch zusammen mit anderen Christen, kann ich vielleicht das wegschaffen, was mich von dieser Hoffnung abbringt. Hier bekomme ich Bestätigung und Ermutigung in dieser Hoffnung. bin bei uns in der Gemeinde mit für die Hauskreisarbeit zuständig. Und ich kann es wirklich nur sagen, Hauskreise sind dafür eine ganz tolle Gelegenheit, beten und auch über diese Probleme zu reden. Also sucht euch ein. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Wir haben die herausragende Versöhnung erfahren, die überhaupt denkbar ist. Und was hindert uns daran, diese Versöhnung auch anderen Menschen gegenüber zu leben? Gerade auch christlichen Geschwistern gegenüber. So wie es Jesus vom Vater in Johannes 17, 21 für uns erbittet: Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt: Wir sind nicht in der Lage, uns aus eigener Kraft mit Gott zu versöhnen. Aber wir können uns mit anderen Menschen versöhnen. Wir können es versuchen, zumindest. Ich habe vor ein paar Jahren ein Video gesehen, das mich damals sehr beeindruckt hat. Das war auf einem der Willow-Kongresse. Ich habe einen kleinen Ausschnitt davon mitgebracht. Er ist in Englisch. Die Untertitel sind zwar ganz gut lesbar, habe ich vorhin gesehen, aber ich werde es hinterher noch mal kurz zusammenfassen.
1962, we got independence from Britain. The next 50 years were years of civil war, bloodshed, one after another. Idi Amin came to power in 1971. He was an army officer who took over power by a coup. He started to kill everybody who threatened his power. The Archbishop of the Anglican Church, he shoot him in the mouth. Public executions, trauma.
When Bishop Joshua Duwe started organizing convocations around the country, the first person that came to my mind was Jafar Amin. He came to the region where Amin really visited his wrath on the people terribly. So in that audience, when people just heard that Jafar Amin is here, everybody wanted a piece of him.
Sitting with people for 4 days and discussing terrible crimes, terrible incidents in the past, and tell you things you've never heard about your father. Your father put a gun to my brother's mouth and shot him, and the bullet came out of his back. You know, a human being either goes through a defensive mechanism or flight. And then I realized there was actually a third option, saying sorry.
He stood up so many times, apologizing for what his father had done. They came out one by one and said, "We had never forgiven Idi Amin. But now that we see you here, we are ready to forgive."
Say with me, "We have forgiven Idi Amin."
Standing up and apologizing. He said, "You know, every time I do that, I feel lighter." And then he said, "Everywhere you go, I'll come with you."
"2014 startete Bischof Luwere eine Versöhnungskampagne in Uganda. Nach der Unabhängigkeit von England herrschte dort fast 50 Jahre Bürgerkrieg. Und besonders schlimm war der Diktator Idi Amin. In seiner Diktaturzeit sind 300.000 bis 400.000 Menschen umgebracht worden. Sein Sohn hat auf dieser Kampagne um Verzeihung für das, was sein Vater den Menschen angetan, gebeten. Und der Sprecher sagte: Als die Leute hörten, dass Jafar Amin in ihre Gegend kommen würde, wollten sie ihn in Stücke reißen. Doch als er um Vergebung bat, kamen viele zu ihm und sie konnten vergeben. Jafar Amin sagte am Ende, dass er sich mit jeder Bitte um Vergebung leichter gefühlt hätte." Das deckt sich ja auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir haben vor ein paar Jahren in der Gemeinde eine Aktion gemacht vor Ostern, Liebe in Aktion. Und da gab es so Einladungskärtchen, die man an Leute schicken konnte, mit denen man sonst, die man sonst nicht einlädt, sage ich mal. Und ich habe die damals irgendwie jemanden ausgefüllt, mit dem ich schon eine ganze Weile Ja, wir sind es aus dem Weg gegangen. Wir haben uns beide gegenseitig stark verletzt. Und ich habe sehr lange gezögert, ob ich diese Karte einwerfen sollte. Habe es aber dann gemacht und die Einladung wurde angenommen. Und so kam eine Versöhnung wieder zugange. Und eine Freundschaft ist wieder aufgelebt. Und das war so ein tolles Gefühl, einmal diese Versöhnung zu erleben, aber auch dieses Gefühl, unversöhnt zu sein, loszuwerden. Also es rentiert sich einfach in vielfacher Hinsicht. Versöhnung unter uns Menschen, das ist was, was wir selber mit Gottes Hilfe anstoßen können. Und das Beispiel aus Uganda, finde ich, hat gezeigt, dass sogar ganz schreckliche Sachen vergeben werden können, wie sie von Idi Amin vollbracht wurden. Ich hoffe, dass keinem von euch so was Schreckliches zugestoßen ist, aber es sind so viele Sachen auch im Alltag, die vergeben werden können und müssen und die uns voneinander trennen. Vergebung, das Loslassen von Verletzung, Zorn oder Verärgerung ist die Grundlage der Versöhnung. Ich habe mal gelesen, dass viele Menschen zur Versöhnung bereit wären, aber vom jeweils anderen den ersten Schritt erwarten. Und von dieser Predigt von vorhin, die ich erzählte, wo der erste Satz "Ich liebe dich" war, ist der dritthäufigst genannte "Ich vergebe dir". Also dieser Drang nach Vergebung, dieser Wunsch nach Vergebung, der ist einfach da. Vergeben zu bekommen und vielleicht auch über seinen Schatten zu springen und selber zu vergeben. Und wenn es dir auch so geht, dann ermutige ich dich dazu, mach diesen ersten Schritt. Denn er tut dir gut. Diesen ersten Schritt nicht zu tun, es ist so, als ob ein Verdurstender vor einer Quelle steht und wartet, dass ihm irgendjemand ein Glas Wasser gibt. Also wenn du jemanden hast, mit dem du noch im Streit bist, mit dem du nicht mehr redest, dem du aus dem Weg gehst, dann sprich ihn an. Wenn es jemand in der Gemeinde ist, am besten gleich nach dem Gottesdienst, am besten ganz fix. Und Gott legt da seinen Segen drauf, da bin ich sicher. Paulus beendet diesen Absatz dann mit: Ihr habt diese Botschaft gehört. Das ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Man wird als Diener des Evangeliums nicht geboren. Und dieser Dienst ist etwas, für den man sich entscheiden kann, wenn man die gute Nachricht gehört hat. Paulus war vor seiner Bekehrung ein eifriger Verfolger der Christen. Die Kommentare meinen, darauf spielt er hier an. Durch Paulus aber und die vielen anderen Männer und Frauen, die seit über 2000 Jahren das Evangelium in der ganzen Welt verkünden, haben auch wir das Evangelium gehört. Und wir können uns dafür oder dagegen entscheiden, mit allen Konsequenzen. Amen.